Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom BIMBubble-Podcast von Bimbosan. Der Podcast mit Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternsein. Mein Name ist Jasmin. In dieser Folge befassen wir uns mit dem Thema Babypflege und alles, was du zu dem Thema wissen musst. Heute schauen wir uns an, was wirklich wichtig ist, von Haut bis Haarpflege, Wickeln, Nabelpflege und vieles mehr. Gerne begrüsse ich zurück bei uns Fabienne Heyer. Für alle, die bereits vorgängig Podcasts gehört haben, sie ist Hebamme und selbst eine Mami. Hoi Fabienne und herzlich willkommen zurück.
Hoi Jasmin, hallo.
Liebe Fabienne, fangen wir doch mit dem Thema Hautpflege an. Es gibt so viele Produkte. Was ist denn wirklich wichtig, vor allem am Anfang?
Hey, grundsätzlich gilt, weniger ist mehr, wie noch bei vielem. Es braucht nicht 10'000 verschiedene Babypflegeöl, auch wenn es das Angebot mittlerweile wirklich fast überwältigend ist, wenn man in eine Apotheke geht.
Es ist erstaunlich, was es nicht alles gibt.
Wahnsinn.
Das ist, ja,
so viele verschiedene Marken, das Angebot ist riesig. Aber eigentlich, wie gesagt, 90% von dem braucht man schlicht und weg gar nicht. Oder was ich empfehle, man hat es vielleicht daheim in Reserve, dass man es daheim hat, wenn man es bräuchte. Aber effektiv brauchen, am Anfang tut man sehr, sehr wenig.
Gibt es denn etwas, wo du sagst, mal, das wäre jetzt, wenn wir... Oder respektive, gibt es etwas, wo du auch schon mal empfohlen hast oder wo du wirklich einfach mal gemerkt hast oder in einem Wochenbett auch gesagt hast, mal, das könnte man jetzt wirklich brauchen?
Also was ich wirklich auch sage, schon in der Geburtsvorbereitung, ein Babyöl, ob jetzt das wirklich ein Babyöl ist, man kann lustigerweise auch einfach Sonnenblumenöl oder etwas aus der Küche brauchen. Es muss nicht einmal ein spezifisches Öl sein. Das ist wichtig und das kann auch sehr, sehr hilfreich sein, gerade am Anfang zum Wickeln zum Beispiel oder zum Fältchen putzen, wenn dort irgendwie die Schüppchen oder was auch immer sich nicht richtig rausgehen, zum Tauppflegen. Das kann man, so ein Allrounder sage ich immer, das kann man wie für alles brauchen, wenn die Nägel ein bisschen scharf sind etc. Man kann es auch für sich selber zum Beispiel mal brauchen. Viele brauchen Babyöl zum Beispiel. Ich habe letztes Mal so einen Namen gehört, ich habe eh schon Babyöl daheim, ich brauche das zum Abschminken. Das kann man wie weiterverwenden. Also es ist so, so, so hilfreich. Und das lohnt sich, weil das braucht man auch. Weniger 10'000 Sachen kaufen und dann merkt man, hey, es kostet erstens mal auch und ich brauche es dann gar nicht. Und dann braucht man vielleicht mal ein bisschen und dann läuft die Packung ab und das ist dann das nächste Problem. Sondern wirklich ein Öl daheim hat, das kann man für so vieles brauchen und das lohnt sich.
Es gibt ja, wie du gesagt hast, die Babyöl. Weißt du gerade so spontan, worin die sich unterscheiden zu einem Sonnenblumen-Mandelöl?
Ein Mandelöl hat gleich auch noch mal so einen eigenen Geschmack.
Ja, ja.
Mandelöl wird auch sehr gut oder sehr oft verwendet, weil es allergiefreundlich ist.
Ja, also ich meine, okay.
Als Beispiel, man braucht jetzt nicht das Öl von Erdnuss. Das macht gar keinen Sinn, auch in Bezug auf Allergien nicht. Mandelöl ist sehr schonend, parfümfrei, aber hat gleich so einen eigenen Geschmack. Aber sehr, sehr fein und darum ist das noch geeignet. Aber eben, wie du sagst, also im Unterschied, effektiv, darum kann man auch einfach ein Sonnenblumenöl brauchen. Aber es ist mehr wieder also in unseren Köpfen, es ist etwas Babyspezifisches.
Ja,
müssen wir auch das Babyöl.
Ja.
Muss man nicht. Es gibt nicht unbedingt den Grund, wieso dass man nicht ein anderes brauchen sollte.
Und es sind auch Benefits von einem Öl, wenn man es braucht. Kann nicht auch Gefahr bestehen, dass das Öl auch einfach nur eine Schicht auf die Haut macht und sogar auch negative Auswirkungen könnte haben?
Genau, also grundsätzlich nicht. Es ist auch so ein eine Typfrage. Gewisse, oder auch bei den Eltern, gewisse finden wie Öl super. Ich has gar nicht gern. Ich bin gar kein Öl-Fan und ich hasse das, wenn es so schmierig ist und das ganze Kind nachher fast aus den Händen rutscht, weil es so rutschig ist. Der Kind ist es wie gleich. Das muss man wie auch so ein bisschen filtern, ob es einem selber stört oder ob es wirklich das Kind ist. Aber wie du sagst, genau, das Öl, da vielleicht auch noch ein bisschen als Unterschied zum Öl und der Bodylotion oder der Babylotion, was da genau der Unterschied ist. Ein Öl bildet wirklich so eine Schutzschicht. Es hat keine Emulgatoren drin, wie eine Lotion. Es ist ohne Zusatz und es ist eigentlich sehr hautverträglich. Bei einer Bodylotion hat man schon wieder eher das Risiko, dass es nicht ganz so hautverträglich ist wie ein Öl. Nach dem Baden zum Beispiel eignet sich super oder wirklich für trockene Stellen, also lokal zum Brauchen, für Babymassage etc., weil es einfach wirklich so ein bisschen der Ölig. Die ölige Konsistenz ist für eine Massage. Meine, jede Massage oder in jeder Massage braucht man Öl und nicht Bodylotion eigentlich in der Regel. Und gerade im Windelbereich ist das Öl meistens auch gut. Gerade am Anfang, zum Beispiel das erste Meconium zum Putzen, wenn es so klebt, der erste Stuhlgang, das kann man super mit ein bisschen Öl wegputzen.
Okay, ja.
Klappt viel besser. Da würde ich jetzt nie ein Bodylotion brauchen. Gerade im Windelbereich sind eh so ein bisschen jegliche Pflegeprodukte so ein bisschen heikel. Bodylotion würde ich nie brauchen. Das Öl kann man wirklich, eben der Allrounder, das kann man für alles brauchen. Und Lotion ist eher so ein bisschen für die tägliche leicht pflege, wenn das Öl wie so etwas schwer ist, die Schutzschicht, die du gesagt hast, das passiert bei der Lotion nicht, die hat kein Fett oder viel weniger Fett drin und die zieht ein. Dort ist aber wieder so ein bisschen das Risiko, das Einziehen bedeutet immer auch, die Haut nimmt das auf und sie gewöhnt sich daran. Ja. Dass man nicht eine Babyhaut an etwas gewöhnt, dass man wieder einfach bei dieser Lotion bleibt und merkt, hey, ich muss es täglich machen, weil sonst ist die Haut zu trocken und sie braucht es. Also das ein bisschen als Abwägen. Beim Öl passiert das viel weniger. Also ich würde grundsätzlich immer eher auf Öl gehen, anstatt auf eine Lotion. Es sei denn, es gibt wirklich eine medizinische Indikation oder eine Hauterkrankung oder so, wo wirklich eine Lotion nötig ist.
Aber eigentlich zusammengefasst, das Öl kann man, aber muss man auch nicht. Also man muss eigentlich nicht davon ausgehen, dass man das Baby immer einölen muss.
Genau. Nein. Die tägliche Babypflege ist wirklich, man wickelt und ansonsten braucht man nichts. Keine Creme, kein Öl, kein nichts. Es ist, klingt mega komisch und vielfach sind wirklich die Eltern so ein bisschen verwirrt, so was, ich muss gar nichts. Das heisst nicht, das Baby nicht pflegen, da finde ich wichtig, so ein bisschen den Unterschied zu machen. Ja. Öl heisst nicht, man tut das Baby mehr oder besser pflegen. Die Pflege ist sehr wichtig, von der Haut, von den Falten, von Nabel, die du alles schon erwähnt hast. Aber das braucht nicht oder es erfordert nicht zwingend Pflegeprodukt. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Man muss nicht, man muss das Baby nicht täglich einölen, im Gegenteil. Gar nicht. Und was ich noch wichtig finde, weil du gerade so ein bisschen gefragt hast, noch wegen was beachten. Also wichtig ist wirklich kein Duftstoff, egal welches Pflegeprodukt. Kein Duftstoff, kein Alkohol drin, kein Farbe- oder Konservierungsstoff und möglichst auf Naturkosmetik gehen. Das kann, okay. Da kann man wirklich mega filtern, auch schon in Bezug auf einfach die Inhaltsstoffe, dass das Kind sich nicht schon zu früh an etwas oder tut sich an etwas gewöhnt.
Aber man kann eigentlich nicht wirklich davon ausgehen, dass Babyprodukte automatisch kein Parfüm haben.
Nein.
Ja.
Nein, leider nicht.
Das halt auch noch zum Wichtigen gesagt, dass man absolut. Muss wirklich auf die Inhaltsstoffe schauen, vor Ort,
absolut.
Respektive auf der Packung und kann dem vertrauen. Natürlich.
Absolut, genau, das finde ich mega wichtig, was du gerade gesagt hast. Nennt mal das Produkt oder das Produkt, das ihr wollt kaufen, nennt als Eltern das Produkt mal in die Hand. Schaut mal, was ist dort drin. Weil manchmal ist die Liste nämlich fast schon ein bisschen beängstigend und die Hälfte weiss man gar nicht, was es ist. Bei einem Öl ist Öl drin.
Ja.
Also es ist sehr unkompliziert, da weiss man, was drin ist. Und je mehr das drin ist, ist immer so ein bisschen die Frage, ist das optimal oder nicht?
Kann man auch ein Baby zu fest ölen, so ein bisschen plump gesagt?
Hey, irgendwann zieht auch das Öl ein, aber es ist halt einfach mega unangenehm. Also ich finde, auch für das Kind ist es wie nicht angenehm. Und so überschüssiges Öl, gerade in den Falten, kann irgendwann auch wieder so ein bisschen zu Entzündungen führen. Wenn das wie die Haut ist, einfach völlig überreizt. Ja, also in dem Sinn schon. Aber es ist wie weniger... Ich sage, das ist selten ein Problem. Es ist mehr das Problem, dass man es zu regelmässig macht.
Ja, okay.
Weder zu viel auf einen ist. Das ist weniger ein Problempunkt meistens.
Aber du hast jetzt gerade angesprochen, Thema Faltenpflege. Was gibt es da zu beachten?
Genau, ein Baby hat mega viele Fältchen. Das ist man sich manchmal gar nicht so bewusst. Und ein Baby tut sich einfach nicht selber pflegen.
Ja.
Wir Erwachsene machen das. Jedes Tier macht das. Das tut sich selber pflegen. Aber wenn man anschaut, gerade jetzt so ein bisschen bei der Tierwelt, ich finde den Vergleich auch mega spannend. Die Babys von Katzen, von Hunden, egal welches Tier, die tun ihre Kinder meistens abschlecken und tun die so pflegen. Das machen wir nicht, aber bei uns ist es wichtig, dass man das Kind wirklich überall pflegt und schaut, wo gibt es die Stellen, wo eben die Pflege braucht. Auch da, es braucht nicht ein Pflegeprodukt für das, aber dass man wie einmal pro Tag empfehle ich, so ein bisschen die Fältchen durchschaut. Meistens der Hals oder der Nacken ist so ein bisschen, das sind so ein bisschen die Orte, wo wirklich so eine Falte ist, die sieht man nicht. Und dort muss man wirklich so ein bisschen schauen, wo ist die Falte. Und die Kinder zeigen einem das auch nicht einfach so, die strecken nicht den Kopf schön, wenn man es dann putzen will. Es ist mir meistens mega schwierig, um überhaupt dort hinzukommen. Dass man dort schaut, dass man einmal pro Tag so ein bisschen die Halsfalten anschaut, unter den Achseln, hinter den Ohren, das sind so ein bisschen die gängigsten Orte. In der Liste, wobei dort schaut man eher mal noch beim Wickeln, das ist weniger ein Thema. In den Kniekehlen und so zwischen den Fingern und zwischen den Zehen.
Ja.
Das sind auch so die Orte, wo man einfach mal durchgehen kann. Täglich 1 bis 2 Tage regelmäßig einfach. Weil wenn man es nicht macht, dann sammelt sich wirklich gerade am Anfang so ein überschüssige Käseschmiere in die erste Schicht von der Haut. Oder mal Fusseli von den Kleidern. Oder wenn es mal ein bisschen gekötzelt hat, läuft es mal ein Hals- oder Hautschüppli. Die meisten Babys schälen sich nach der Haut einmal wirklich komplett. Also es ist wie, als würden sie sich komplett häuten. Das ist normal. Das kommt fast bei jedem Baby. Und da muss man auch nicht zusätzlich nochmal eine Schicht Öl darüber tun, sondern einfach mal die Haut den Prozess durchmachen. Aber dort geht auch wirklich viel in die Fältchen. Und es ist mega lustig, manchmal, wenn ich es mit den Eltern sage, oder sie haben es noch nie gehört und wir sprechen das dann an, dann schauen wir mal in die Felder, mal zum sehen, was überhaupt in diesen Feldern drin ist. Also,
es ist manchmal erschreckend, Wahnsinn, was sich alles ansammelt.
Wirklich, was sich dort ansammelt an Sachen. Und meistens, dann, je länger dass man es nicht putzt, desto schwerer ist es zum Rausbringen.
Ja, ja.
Man reizt tut mehr. Und man kann vielfach dann wirklich auch so ein bisschen beobachten, wenn man es länger nicht gemacht hat, wenn man es dann wegputzt, dass sich die Haut, die eigentlich noch intakt ist, sich auch so ein bisschen löst, weil sich die fast so ein bisschen eben entzündet. Es wird größer, die Haut löst sich. Und das kann manchmal halt wirklich auch blöd sein für das Baby, dass es wie so ein bisschen brönt oder unangenehm ist. Darum lieber regelmässiger dranbleiben, anstatt dass man es alle 3 Tage macht, dafür jedes Mal. Es dauert viel länger und man muss viel mehr rausputzen.
Geht einfacher. Ist ja auch das Thema Kopf, Thema Schorf.
Mhm.
Das ist ja auch etwas, das viele Kinder haben. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das jedes Kind hat. Das ist wahrscheinlich auch ein normaler Prozess. Ja, ist ja auch etwas, das beängstigend ist am Anfang. Ich weiß nicht, kannst du dort noch so ein bisschen mehr dazu erzählen? Warum gibt es das? Was kann man am besten machen?
Hey, das ist auch mega ein umstrittenes Thema. Man weiß bis heute nicht wirklich, wieso das gewisse
Kinder
haben und nicht. Und dort ist auch so ein bisschen zurückhaltend. Meistens hat man wie so fast den Drang, man muss das irgendwie wegbekommen. Das muss nicht zwingend sein. Man kann es bei einem Babybad oder einmal mit Öl so ein bisschen aufweichen und so ein bisschen rausbürsten mit einer feinen Babybürste. Aber den Rest kann man wie einfach lassen. Wie du sagst, viel haben es. Und das ist wie so ein bisschen ein Prozess, den der Körper durchmacht. Und meistens braucht es wie gar nichts. Und da finde ich auch mal wichtig, man geht meistens eh zum Kinderarzt. Bei 1 Monat, bei 2 Monat, bei 4 Monat Kontrolle, dass man es wie dort mal anspricht und dann kann man es wie dort mal anschauen, wenn man es nicht in der Hebammenbetreuung nach der ersten oder in den ersten 8 Wochen nach der Geburt anschaut. Dass man wie sich dort auch so ein bisschen die Unterstützung holen kann, dass man wie so die Sicherheit hat, hey, es muss nicht zwingend etwas gemacht werden. Es ist wie okay, auch einfach mal abzuwarten, weil eben weniger ist oft mehr.
Ja, okay. Und auch, was ich ganz umstritten finde, ist das Thema Nägel.
Ja.
Nägel schneiden. Da gehen ja die Meinungen auch sehr, sehr auseinander. Die einen sagen, oh nein, die ersten 3 Monate machen ja nichts. Mhm. Andere sagen, ja gut, wenn sie zu lang sind und das Kind sich räbelt, ja dann einfach fein abschneiden.
Mhm.
Oder vielleicht auch nur abfielen.
Genau. Also,
ja.
Das ist so ein bisschen das, was man gesagt hat. Das ist ja noch so in den Köpfen von früher. Man muss eben in den ersten, meistens sind es 4 Wochen, die ich immer so höre, in den ersten 4 Wochen dürfen wir die Nägel nicht schneiden. Wieso eigentlich, dass man das nicht darf, das ist wegen der Nagelhaut. Und meistens merkt man, wie, wenn man die Nägel mal so ein bisschen berührt von den Babys, die Nagelhaut ist meistens schon mega früh, ist die nicht mehr dort. Also in der Regel kann man eh schon vor 4 Wochen das schneiden. Und dort empfehle ich auch immer, wenn man sich unsicher ist, dann die Hebamme eine Woche fragen. Und dann hat man wie mal noch eine zweite Meinung, wo man wie weiss, hey, es ist okay, wenn ich es schneide. Wie du sagst, viel kann man es auch. Da kommen irgendwie auch die wenigsten drauf, dass man gar nicht muss schneiden muss. Es bringt meistens sogar fast mehr, weil was man empfiehlt, ist, dass man gerade schneiden, also nicht den Rundbogen um einen Nagel herum schneiden. So gibt es eher das Problem von eingewachsenen Nägeln.
Okay,
also lieber spannend. Einfach gerade durchschneiden, aber man kann sich vorstellen, was passiert mit diesen Babynägeln, wenn man gerade durchschneidet. Es gibt eine Ecke.
Ja.
Und diese Ecke kann
das
ist wie eine Rasierklinge sein. Dann lohnt es sich viel mehr, um das abfielen.
Okay.
Viel mehr. Man hat viel den besseren Effekt auch für das Baby. Was man auch machen kann, ist mal ein bisschen Öl dran tun. Da sind wir wieder beim Öl, dass man es ein bisschen aufweicht. Und das Schneiden macht Sinn, zum Beispiel nach dem Baden, wenn die Nägel auch noch ein bisschen weicher sind. Und halt schauen, dass man es hinbringt, wenn das Baby ist meistens nicht ruhig und hat die Hand einfach hin. Dann machen sie, wenn das Kind bei euch liegt oder allenfalls auch mal im Babyschlaf. Ich finde immer nicht zu viel Manipulation in dieser Ruhephase.
Ja.
Aber es geht ja nicht eine Stunde, um die Nägel zu schneiden. Ja. Und lieber, dass man das in Ruhe machen kann, ohne dass man irgendwie noch Gefahr hat, man verletzt das Kind.
Das ist ja so eine viel verbreitete Taktik, habe ich immer so ein das Gefühl, dass man es im Schlaf einfach kurz macht, weil dann weiss man, dann tut man das Baby sicher nicht verletzen.
Genau, genau. Und das geht schnell, also dann ist es wie erledigt. Was ich gar nicht empfehle, ist so Händchen oder Söckchen oder so drüber, das sieht man auch noch viel. Und das tut einfach die Sensorik der Hand extrem einschränken. Also das Baby spürt, das kann man selber mal ausprobieren, wenn man sich einen Socken über die Hand tut. Man spürt einfach noch die Hälfte oder gar nicht mehr viel. Und das tut die Sensorik vom Kind extrem einschränken. Es spürt nicht mehr gleich, es nimmt die Umgebung nicht mehr gleich wahr und das ist wie nicht optimal. Also wenn es sich selber wie nicht mehr spüren kann. Es ist in der Regel einfach die Normalität, dass irgendein Kind jedes Mal irgendwie oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt mal einen Kratzer im Gesicht hat. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Also es ist nicht so, dass das dann gerade was für Auswirkungen hat.
Und man muss auch sagen, oder darf ja auch sagen, dass Babyhaut noch schneller heilt.
Absolut.
Als Erwachsenehaut, sage ich jetzt mal. Also man erstaunt einmal, wie schnell denn so ein Krebel wirklich weg ist. Und eben im meisten Fall ist es ja ein feiner.
Genau. Genau, also es ist wie nicht schlimm. Dann würde ich viel eher mal darauf gehen, Nägel ein bisschen fielen, ein bisschen einölen, anstatt jetzt da gross Händchen anlegen oder so. Ja, Das ist wie beeinschränkend für das Kind.
Okay. Ja, gehen wir doch nochmal zurück zum Kopf, so ein bisschen Thema Pflege von Augen oder allgemein Gesicht. Was ist da so ein Empfehlungen?
Genau, bei den Ohren, das ist auch immer noch so ein Thema und Wattestäbli und allem Möglichen. Dort ist wie wichtig nur äußerlich, also wirklich nur die Ohrmuscheln und gerade knapp den Eingang, den Gehöreingang reinigen. Nie mit dem, also ich empfehle eigentlich gar nicht mit dem Wattestäbli, weil man hat viel eher mal Tendenz, den so ein bisschen zu manipulieren. Lieber einfach ein bisschen Watte, das ein bisschen nass machen, wenn überhaupt, und dann wirklich nur die Ohrmuscheln und den Eingang. Also gerade so das, was aussen dran, was man sieht.
Hilft dort auch oder könnte dort auch ein Bad helfen, dass man sagt, man tut das Baby einfach so ein bisschen abtauchen, dass die Ohren unter Wasser sind, zum Reinigen? Oder ist das dann wie zu wenig auch?
Hey, braucht es auch nicht unbedingt eigentlich. Also ich finde wichtig zu erwähnen, es ist nicht schlimm, wenn ein Baby unter Wasser kommt mit den Ohren. Das hat keine negative Auswirkungen. Aber es ist für die Reinigung nicht nötig, sondern viel eher auf den körpereigenen Prozess gehen. Ja. Der Körper schafft das raus. Und der Ohrenschmalz kommt früher oder später raus. Und der hat auch einen Sinn. Also Ohrenschmalz gibt es ja nicht einfach wegen lustig, der hat auch einen Sinn, um das Ohr zu schützen. Und wenn man dann dort wirklich manipuliert und reingeht, ist die Gefahr, dass man etwas verletzt, so viel grösser. Ja. Also wirklich nur äußerlich. Und am besten gar nicht mit Wattestäbli, sondern wirklich nur sonstige Watte. Oder ein Tüchchen, das längerführig aus. Und das, was man von außen sieht, das kann man reinigen. Der Rest ist wirklich
Sila.
Und das Gleiche gilt bei der Nase. Das geht wie dort weiter. Innerlich reinigen ist gar nicht empfohlen. Es wird auch nicht mehr wirklich empfohlen, mit so Nasensauger zu arbeiten. Mhm. Sondern einfach das, was man von außen sieht, kann man reinigen. Da mit einem Watte so kann man so etwas zusammenrugeln und dann das so ein bisschen brauchen. Aber mehr als das braucht es nicht. Wenn, würde ich viel eher mal mit so ein bisschen alternativen Sachen arbeiten. Es gibt Engelwurzbalsam von diversen Firmen, das ist auf natürlicher Basis, das ist einfach ein Kraut, der Engelwurz, wo hilft, wo man weiss, es tut den Schleim lösen auch zum Beispiel. Und wenn man merkt, das Kind ist so ein bisschen verstopft, würde ich viel eher auf so etwas Alternatives gehen, als jetzt mit einem Nasensauger irgendetwas versuchen rauszuholen.
Ja.
Da kann man auch wieder die Schleimhaut verletzen und das hat dann wieder negative Auswirkungen.
Mhm.
Genau. Was man kann machen kann, ist enaziell, also so Kochsalzlösung oder Muttermilch einfach mal brauchen, um ein bisschen die Nase zu spülen. Aber ich bin auch da, Kinder hassen es. Also Kinder haben es gar nicht gern, logischerweise. Und dann ist der Stress für die Eltern, weil sie wissen, jetzt muss ich das irgendwie in die Nase reinbringen und die Kinder stört es. Also ein bisschen aufs Körpergefühl, also wenn man wie findet, hey, das kann ich nicht übers Herz bringen, jetzt Kind zu plagen, dann einfach sein lassen. Weil in der Regel ist auch das eher etwas, was uns stört und Kind nicht unbedingt.
Das ist so. Und sonst eben, im Notfall kann man immer noch einen Arzt kontaktieren, wenn es dann gar nicht geht, was man machen kann. Aber auch da ist es so ein bisschen verbreitet. Wie du jetzt gesagt hast, nicht zu viel. Lieber machen.
Genau.
Die natürlichen Prozesse sind ja ausgereift.
Ja, oder auch mal so ein bisschen auf die alten Tipps hören. Was wir vielfach gesagt haben, und ich habe das immer nicht so für nötig gehalten, sind zum Beispiel Zwiebeln.
Habe ich auch schon gehört, ja.
Genau. So verstopfte Babynäschen. Ja. Also das ist super. Und ich habe auch immer gedacht, ja nein, komm, das bringt eh nichts. Bis man dann selber Kind hat und merkt, hey, wir probieren es mal aus und es wirkt Wunder. Und das hat man eigentlich auch immer daheim. Schnelle Zwiebeln aufschneiden, irgendwo, nicht gerade unmittelbar neben Kopf legen, aber irgendwo beim Babybett in der Nähe. Und das nimmt viel mehr als jede Nasenspülung.
Und ist auch deutlich besser für
schonender, günstiger.
Genau, alles. Genau, eigentlich genau. Komplett.
Genau. Bei den Augen, das ist aber auch noch so ein Thema, dort gilt auch wieder, weniger ist mehr. Meistens reicht super das Wasser oder Maximum Kochsalzlösung. Muttermilch wird auch noch teils empfohlen, das ist so ein bisschen umstritten, weil Muttermilch ist gleich ein Lebensprodukt, das kann Bakterien drin haben. Ist aber in der Regel eigentlich auch unbedenklich. Und auch von außen nach innen waschen, einfach mit ein bisschen Watte. Und da finde ich noch wichtig zu wissen, Tränendrüsen von Kindern, die sind nicht fertig entwickelt.
Also okay, spannend.
Sieht man auch bei Babys, die brüllen noch nicht gerade Tränen in Strömen, was auch besser ist, sonst wäre es noch ein bisschen herzzerreissender manchmal. Aber Tränen sind bei uns das, was die Augen reinigen. Und Babys haben das noch nicht. Dort funktioniert das noch nicht komplett. Und vielfach im Wochenbett tun die Augen sich so ein bisschen verkleben oder sind so ein bisschen schleimig. Und das ist nicht irgendwie negativ oder ein Infekt oder so, das ist ein natürlicher Prozess. Und bei den Babys fehlen einfach die Tränen, die das rauswaschen. Und dort kann man wie so ein bisschen unterstützend die Augen putzen und wirklich von außen gegen innen mit Wasser lenkt aus. Und mehr braucht es auch da nicht. Es braucht kein spezielles Augenpflegeprodukt oder so, sondern wirklich einfach mit Wasser.
Ja, einfach wirklich möglichst natürlich.
Genau.
Gibt's sonst noch irgendeine Körperstelle, wo man sagt, muss man noch so ein bisschen speziellen Fokus drauflegen? Zum Thema Wickeln kommen wir dann noch?
Hey, die Nabelschnur ist auch immer noch so ein bisschen ein Thema.
Genau.
Im Wochenbett vor allem. Da vielleicht noch so ein bisschen kurz zum Hintergrund, weil viele wissen das manchmal auch nicht. Die Nabelschnur, die wird durchtrennt und ein Stumpf oder der Rest, damit du das nicht ganz körpernah abnabeln, sagt man dem Abschneiden von der Durchschneiden von der Nabelschnur. Das passiert meistens so 2 bis 3 cm vom Körper weg. Erstens mal, dass man nicht das Risiko eingeht, das Kind zu verletzen beim Abnabeln. Ja. Und auch, dass der Nabel wie so ein bisschen noch die Möglichkeit hat, um den also problemlos abzugehen und auch verheilen. Je mehr dass man das Körper nicht macht, das macht man wie nicht mehr, weil man wie nicht zu viel Spannung dort drauf geben will.
Hat man das mal gemacht, oder du sagst, jetzt machen wir nicht mehr? Hat man das einfach
mal so gemacht? Ja, ich hätte früher viel näher abgenabelt, wo man mittlerweile eher ein bisschen mehr Platz lässt. Und auch wegen der Klemme, die drankommt. Also man kann wie gar nicht so körpernah abnabeln, weil die Gefäße, die da drin sind, die müssen abgeklemmt werden. Oder durchtrennt werden, ob jetzt das eine Klemme ist oder ein Nabelschnurbändeli gibt es auch. Es ist wie einfach wichtig, dass dort ein Druck drauf ist, dass das abgeklemmt wird, nicht, dass die Gefäße weiterblüten. Weil wenn man sich vorstellt, die Gefäße, die durch die Nabelschnur geht und man tut dort durchschneiden, das ist das Blut, das vom Kind rausläuft, das man muss abklemmen muss. Das ist auch wichtig, sonst hat das Baby nachher eine Blutarmut. Mhm. Es gibt, ich habe es schon ein paar Mal gesehen, auch die Nabelschnurring. Das ist wie so ein kleines Ringchen um die Nabelschnur, aber es muss irgendwo einfach die Trennung geben. Und der Stumpf, der geht dann nach ein paar Tagen bis vielleicht 2, maximal 3 Wochen. Ich habe es zwar, glaube noch nie nach 3 Wochen gehabt, aber 2 Wochen hat es auch schon gegeben. Geht der Stumpf ab. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wie pflegt man das? Und da ist extrem viel gegangen in den letzten Jahren. Von Puder zu desinfizieren, zu nichts machen, zu Creme, alles Mögliche.
Ja.
Wahnsinn. Und es ist auch noch sehr spitalunterschiedlich. Ja. Also gewisse Spitale sagen das, gewisse ein anderes. Wichtig ist auch dort so ein bisschen Zeit und Ruhe, es abwarten. Nicht zu manipulieren, sondern den Nabel einfach sein lassen. Meistens 3. bis 5. Tag wird die Klemme entfernt. Der Ring, das Nabelschnurringli, kann man dran lassen. Das wird gar nicht mehr entfernt. Das ist wirklich so ein ganz kleines Ringli um den Nabel herum. Und das geht dann einfach mit dem Stumpf ab, wenn es dann so weit ist. Die Klemme entfernt man, weil die ist recht gross und die stört dann einfach irgendwann auch beim Wickeln. Und da gibt es einfach ein gewisses Infektionsrisiko. Also ein unnötiges Aufweichen wird man vermeiden, dass sich Keime ausbreiten können, wird man vermeiden. Und darum hat man früher auch zum Beispiel Alkohol gebraucht, weil einfach das ist halt, das tötet Keime ab. Aber aktuell macht man gar nichts mehr. Also man empfiehlt eigentlich wirklich, die aktuellen Empfehlungen sind einfach nur Sila. Also man tut den Nabel durchtrennen oder die Nabelschnur durchtrennen, man tut die Klemme dran und dann wartet man, weil nach ein paar Tagen nimmt man die Klemme ab und dann ist das Gewebe eigentlich abgestorben, also die Gefäße sind zu. Und wichtig ist Luft dran lassen. Also die Windeln falten am Anfang, dass man es wie so ein bisschen unter dem Nabel macht. Wobei das auch meistens gar nicht wirklich ein Thema ist, weil die Windeln rutscht so ein bisschen unter dem Nabel runter. Also es ist mehr sekundär. Man soll es sauber und trocken halten und wirklich nur im Notfall oder so ein bisschen in einer Indikation desinfizieren, falls jetzt zum Beispiel Stuhlgang drankommt oder Urin oder so, dass man es wie dort mal vereinzelt desinfiziert. Aber das würde ich auch nur in Rücksprache mit der Person machen, die Nachbetreuung macht. Ja, nicht irgendwie abkleben. Es braucht auch nicht den Gase rundherum. Da sind wir wieder beim Fielen. Die Klemme tut meistens so ein bisschen Ecken hinterlassen.
Ja.
Also es drückt wie den Nabel ab und dann gibt es die Ecken, die so ein bisschen Kratzer machen können. Dort kann man auch einfach so ein bisschen abfielen. Oder man tut mehr Gase einfach rundherum legen, dass es nicht Haut vom Baby verletzt. Aber nicht aus Pflegegründen, sondern mehr einfach aus Sicherheit.
Aus Schutz fürs
Kind. Genau.
Ja. Ja.
Genau. Und sonst macht man dort wirklich nichts mehr. Also weniger ist auch da. Man lässt es wirklich einfach sein. Wenn der Stumpf abgeht, das passiert eben dann nach der Geburt irgendwann, kann es sein, dass es so ein bisschen nachblüht. Auch dann einfach sein lassen. Das ist wie auch ein normaler Prozess. Erst wenn es irgendwie gerötet sein sollte oder gereizt oder so ein bisschen südern oder so ein bisschen eitern fast schon, so ein bisschen schleimig sollte sein, dann lohnt es sich manchmal zum Desinfizieren, aber auch da lohnt es sich, wenn noch mal eine Hebamme oder eine Pflegefachfrau darüber schaut, um es noch mal zu beurteilen, ist das wirklich nötig? Weil sonst lässt man es wirklich einfach sein.
Genau, das wäre sicher noch eine Frage von mir. Eben so ein bisschen, wann erkenne ich, dass wirklich etwas nicht stimmt? Weil es ist eine Wunde, die muss verheilen.
Ja.
Und Wunde hat auch gewisse Auswirkungen, aber nichtsdestotrotz könnte es doch sein, dass es sich mal entzündet.
Absolut. Ich finde auch das wichtig, zum nochmal erwähnen. Es ist eine Wunde. Also das sind die Gefäße, die dort noch verheilen müssen. Und das braucht einfach seine Zeit. Wenn es gerötet ist, also sind so die Entzündungszeichen, gerötet, gereizt, wenn es nässt die ganze Zeit, also wenn der Nabel einfach nicht trocken bleibt, oder anfängt zu schmecken, also ein kleiner komischer Geruch, oder eben vermehrt Blüten, leichtes Blüten kann normal sein, aber da ist auch immer so eine Frage, was heisst leichtes Blüten, was heisst vermehrt Blüten?
Genau, ja.
Wenn das alles eintritt, lieber einmal Rücksprache halten. Und ich tue das auch immer so kommunizieren. Also wenn ich nicht gerade umgehend oder am gleichen Tag oder am Tag später vorbeigehe, tue ich immer den Eltern sagen, hey, wenn der Nabel abgeht, gebt mir doch kurz ein Feedback. Oder auch zum euch selber kurz versichern. Manchmal schicken sie auch wirklich nur ein Foto vom Nabelstumpf, dann kann man es wie gerade beurteilen. Das macht es wie am einfachsten. Und da merke ich, wie auch, sind die Eltern häufig auch kurz froh. Einfach, dass sie kurz wissen,
kann ich nachvollziehen, hey, verstehe ich.
Genau, sie nichts machen und dann ist es wie geklärt.
Man ist ja wirklich glücklicherweise sehr, sehr gut betreut, vor allem in der Anfangszeit, dass man auch jederzeit auch Rücksprache halten kann, falls man Angst hat, es stimmt etwas nicht.
Genau. Und ich finde auch da wichtig, zu erwähnen, das passiert schon ab und zu mal. Also ein Nabel kann schon mal entzünden. Mhm. Es ist nicht weiter schlimm, aber man muss es wie einfach im Blick haben. Aber das ist nicht etwas so Seltenes. Das passiert, das kann gut mal vorkommen im Wochenbett. Ja. Und das ist aber nicht etwas, wo man muss in Sorge sein, sondern dann schaut mal, hey, wenn man Pflegefachfrau drüber, man desinfiziert, was auch immer, das legt sich eigentlich sehr schnell den Namen wieder.
Ah, super. Ja, und das ist wirklich einfach, da hat sich auch ein bisschen geändert. Man hört viel, was man vor ein paar Jahren noch gemacht hat, wo man jetzt wirklich so ein bisschen back to the roots geht und einfach sagt, hey, lieber einfach Heilungsprozess, was ihr da so wie er ist. Mhm.
Ich bin auch gespannt, was in den nächsten Jahren wieder wird, ob es so bleibt. Oder kommt wieder ein neues Produkt rein. Das ist immer ein bisschen spannend.
Es ist spannend, es geht immer irgendetwas.
Absolut.
Genau, und jetzt glaube ich, das Thema, wo man doch am meisten damit konfrontiert ist, das Thema Wickeln. Da gehen ja auch die Meinungen völlig auseinander. Man will auch am Anfang wie auch so ein bisschen Richtwert haben, obwohl es die gar nicht gibt. Wenn ihr das Baby ist anders, das ist Fakt. Mhm. Ja, was ist so ein bisschen, ich frage dich jetzt nicht nach einem Richtwert. Du hast es auch schon erwähnt gehabt in einem Vorhängen-Podcast, man tut eher zu viel wickeln als zu wenig. Ja, aber gleich, was plus minus sagt man so ein bisschen, oder sind so ein bisschen deine Erfahrungswerte?
Genau, also am Anfang wickelt man sehr viel. Also es ist auch wie ein Fakt, ich will das nicht irgendwie beschönigen oder gut reden. Man ist viel am Wickeln und es braucht einige Windeln am Anfang. Aber es ist schon in der Tendenz eher so, dass man zu viel wickelt. Beim kleinsten Pfützchen oder wenn man das Gefühl hat, das ist irgendetwas in die Windel oder so, tut man gerade wickeln. Ein Baby ist nicht ganz so anfällig. Und ich finde, auch da muss man es wirklich so ein bisschen beobachten, wie macht es tut. Wenn ein Baby in die Windel gemacht hat und es schläft nachher zufrieden ein, ist offensichtlich, dass das Baby nicht stört. Dann ist wie für mich selber als Erwachsener vielleicht, ja, es ist jetzt nicht so angenehm. Aber wenn das Baby schläft, würde ich es wie einfach mal sein lassen. Dann würde ich jetzt nicht das Baby wieder aufwecken.
Ist das auch nicht weiter schlimm, wenn es sagt, es sind ja doch auch Bakterien, die rauskommen? Macht das nichts der Haut, einfach für den Moment?
Für den Moment nicht, aber darum habe ich wie gesagt, hey, wir beobachten es, weil wenn es ein Baby ist, das eher sensible Haut hat, dann ist es vielleicht einmal mehr nötig zum Wickeln. Wenn man aber wie gesagt, hey, die Haut macht das mega gut mit und eben das Baby stört es nicht, das finde ich auch immer ein wichtiger Faktor, wenn das Kind kommuniziert. Es sagt es, wenn es nicht bequem findet oder wenn es stört. Es gibt Kinder, die schlafen gar nicht, wenn die Windeln voll ist, dann weiss man, wie, hey, jetzt muss ich Windeln wechseln. Aber sonst kann man es wirklich einfach sein lassen, so ein bisschen mit dem Kind mitgehen. Und wenn man sieht, die Haut mag das wie so ein bisschen gut aushalten, dann muss man nicht, also ich lasse das Kind ja nicht 4 Stunden nachher in dieser Windeln, aber mal vielleicht noch eine halbe Stunde, Stunde oder einmal 2 Stunden abwarten, je nach Situation. Und was auch wichtig ist zum Wissen für Eltern, die vielleicht gerade in der Anfangsphase sind, der Stuhlgang wird weniger mit der Zeit. Also meistens scheiden Kinder am Anfang einfach mega viel aus und man ist viel am Wickeln. Gerade in der Nacht zum Beispiel auch, und das nimmt ab. Also mit der Zeit haben die meisten Kinder, ich will jetzt nicht verschreien, aber die meisten Kinder haben weniger Stuhlgang. Und wenn es nur vollbisselte Windeln ist, kann man die gut einmal noch eine Zeit lassen. Also wissen dann die meisten Eltern, die grössere Kinder haben auch, man wickelt nicht. Beim kleinsten bisschen gerade und braucht eine neue Windeln.
Ja, und wir sagen ja, je nachdem, was für Windeln man braucht, natürlich jetzt nicht wegen Marken, es geht ja darum, es gibt ja Einwegwindeln, es gibt Mehrwegwindeln, es gibt ja Leute, die komplett auf Windeln verzichten, das ist auch immer sehr individuell. Aber ich würde jetzt mal sagen, gewisse Windeln sind ja darauf ausgelegt, dass man sie ein bisschen länger haben kann.
Genau.
Die sind ja doch ein bisschen ausgetüftelt, dass man da nicht gerade Angst haben muss, dass man da irgendwie...
Das und auch, genau, das und auch ein Baby bisselt jetzt noch nicht in Mengen, dass die Windel gerade nach 1-2 Mal bisschen schon komplett ausläuft. Also das hebt in der Regel verhebt das eigentlich recht gut.
Und auch wenn es mal ausläuft.
Dann wird passieren.
Das wird lange passieren. Das kann jetzt auch nicht verschreien.
Genau.
ja, und einfach so ganz konkret, was brauche ich denn überhaupt alles zum Wickeln? Wenn ich jetzt, ja, ich erwarte das Kind in der nächsten Zeit, kann mich da ein bisschen auch vorbereiten, an was muss ich denn alles denken?
Genau, also vorbereitend, gerade zu dem, wenn man dort anfängt, ein Wickelort, das muss nicht, das haben wir auch bei der ersten Station schon gehabt, es muss nicht zwingend ein Wickeltisch sein, sondern es kann wie einfach irgendeine Ecke von der Wohnung, sage ich einmal, ob jetzt das Sofa ist, das beobachte ich mega viel, oder auch im Badezimmer, ein Ort, wo so ein bisschen eine Wickelroutine kann geben kann, dass auch das Kind weiss, hey, das ist so ein bisschen der Wickelort, dass man sich dort einrichtet, dass man warm Wasser parat hat, das wird am Anfang nicht empfohlen mit Feuchttüchern, zu putzen, sondern wirklich nur irgendwelche wiederverwendbare Tüchli oder so Windeleinlagen zum Beispiel, wo man wirklich nur Wasser brauchen kann und die Tüchli, dass man auch da wieder mit weniger Pflegeprodukt tut, kann schonen. Dann, dass man die Windel logischerweise parat hat. Ich empfehle auch immer Ersatzkleider parat am Wickelort, weil man eben, wie du gesagt hast, man weiß nicht. Es kann immer mal einen Unfall geben. Und wenn man dann anfängt zu wickeln und merkt, oh, es ist doch noch das Body voll, auch das ist nicht schlimm. Man kann es einfach auch noch mal abhalten. Für alle Eltern, die vielleicht zuerst mal älter sind und finden, muss ich gerade alles wechseln? Muss man nicht. Aber dass man es wie parat hat, wenn man wie merkt, hey, es ist jetzt doch vielleicht ein bisschen grösser oder ein grösseres Chaos, dann hat man etwas parat. Und muss nicht noch mal je nachdem beim Wickeln das Kind mitnehmen und wieder Kleider holen, was weiß ich, dass man sich da ein bisschen einrichtet. Und was ich auch wichtig finde, ist Zeit lassen. Also Wickeln soll nicht einfach nur so eine Pflichtübung sein, zum Kind, der wickelt ist, abziehen, wickeln, fertig und in einem Stress. Und dass man selber wie Stress hat, das merkt das Kind. Sondern dass man wirklich dass das so ein bisschen gestaltet, im Sinne von, es ist auch so eine Art Ritual. Es ist eine mega gute Möglichkeit für die Eltern oder wer auch immer das Baby wickelt. Es ist eine mega gute Möglichkeit, um in Kontakt zu kommen mit dem Kind. Sich so ein bisschen auszutauschen, das Kind einfach mal auf den Wickeltisch legen, man sagt, hey, schau, jetzt wechseln wir die Windeln wechseln. Mit dem Kind in Kontakt treten, kommunizieren und nicht einfach hinlegen, abziehen und loslassen und das Kind merkt, wie, hey, wow, was ist jetzt los, was passiert jetzt und völlig im Schock ist. Dann fängt es aber brüllen, dann kommt man selber in Stress und merkt, wie, hey, jetzt muss ich noch schneller machen, dass ich das Kind irgendwie nicht noch unnötig da auf dem Wickeltisch habe. Aber es wird nicht besser. Je schneller und je stressiger man selber schafft, desto chaotischer wird es meistens. Die gesamte Situation.
Man vergisst immer, wie sich das eigentlich überträgt. Dass das Kind reflektiert, wirklich, das kann man fast unterschreiben, eins zu eins. Wenn wir selber im Stress sind, wird jetzt das Kind auch gestresst.
Absolut. Ja. Absolut. Und dort ist es beim Wickeln gleich. Also wenn man sich Zeit lässt, ich beobachte das auch mega viel im Wochenbett und auch bei meinen eigenen Kindern, je mehr dass man denen Zeit lässt, dass man das, man lässt sie mal auch ein bisschen windelfrei, das ist wie auch wichtig. Ja. Und ich rede jetzt da nicht gerade von allen, die denken, oh nein, Stoffwindeln und abhalten und alles. Ich rede nicht von dem, sondern einfach mal das Kind vielleicht 5 Minuten ohne Windeln lassen. Man muss nicht wickeln und in 2 Sekunden die Windeln gerade wieder anlegen. Und ja, es gibt vielleicht dann mal einen Wickelunfall oder das Kind bisschen mal, das passiert. Und es ist typisch meistens auch, wenn ich so verwickelt ist, tue, dass das Kind genau dann ausscheidet. Sie die natürliche Ausscheidungskommunikation haben. Und wenn ich dem Kind das Zeichen gebe, hey, die Windel ist weg, jetzt ausscheiden, dann macht das Kind das in der Regel auch, weil das Kind hat das intuitiv drin. Das ist auch vielfach das, was die Eltern überrascht. Immer wenn ich so verwickelt ist, tue, dann wird es eine riesen Sauerei und das Kind scheidet aus. Ja, das Kind das wieso? Das Kind kennt keine Windeln eigentlich. Das ist mir in unseren Breitengraden, die Windeln brauchen. Aber eben, das ist wie nochmal ein anderes Thema. Aber dass man das Kind auch mal ein paar Minuten ohne Windeln lässt, dass Luft dran kann an die empfindliche Haut, das Kind ein bisschen strampeln, weil viele Kinder finden es einfach auch mega cool.
Ja, ich glaube, das ist das, was man auch so ein bisschen mit auf den Weg geben kann. Also wenn man ein bisschen merkt, das Kind ist irgendwie gerade ein bisschen unzufrieden. Manchmal ist es auch einfach schön, wenn es einfach ein bisschen blüteln kann, wie du sagst.
Absolut.
Einfach mal auf den Wickeltisch und ein paar Minuten einfach ohne Windeln. Die Windeln kann teilweise auch ein bisschen drücken.
Absolut.
Sie sind einfach so ein bisschen freier fühlt.
Und es gibt wie auch noch mal so ein Ritual, dass das Kind wie merkt, hey, es ist nicht einfach nur so eine Pflichtübung. Ich kann jetzt da ein bisschen liegen, ich kann ein bisschen strampeln, das Mami schaut mich an oder der Papi schaut mich an. Ich merke, es ist die Aufmerksamkeit da und nicht nur auf die Windeln unten dran, sondern ich bin auch noch da als Person. Und dann kann es wirklich einfach oftmals viel stressfreier sein, weder wenn man wirklich so den Prozess drin hat und man muss so schnell wie möglich fertig sein. Dass wie ein Kind merkt, es wird auch ruhiger, weil nicht alle Kinder wickeln gerne am Anfang und vielfach ist es nicht, das Kind wickelt nicht gern, sondern es ist mehr die Art und Weise, wie man es eben wickelt. Und wenn man mehr in die Ruhe hineingeht, merkt man, wie die Kinder sind einfach auch ruhiger. Und dann ist es wirklich auch für einen selber entspannter, weil man wie weiss, oh nein, jetzt muss ich wickeln und das Kind brüllt wieder, weil es hat es nicht gern, ist man selber schon im Stress. Lasst euch Zeit mit dem Wickeln und gebt euch dem Kind und euch auch die Zeit. Und das finde ich, ist auch wichtig, gerade im Wochenbett. Man sollte nicht gedrängt sein von Terminen, dass eben das zum Beispiel nicht möglich ist.
Ja, weil das ja eigentlich auch mit unter den Fokus muss sein, darf
genau.
sein.
Absolut.
Völlig.
Absolut.
Völlig.
Sanfte Pflege eben dort, nicht auch da. Man darf es mal trocken reiben, aber halt auch da sanft mit Gefühl. Man kann ein bisschen Öl brauchen, das habe ich auch schon am Anfang gesagt, wenn es wie nicht ganz weggeht oder wenn man eben halt nicht, mal nicht gerade Zeit durchgewickelt hat. Immer nachtröchnen. Das ist bei allem wichtig, auch bei der Faltenpflege, beim Babybad, beim Wickeln, dass die Haut nicht nass ist. Und da hilft es auch wirklich, dass das Baby ein bisschen windelfrei lässt, weil das tröchnet von selber. Das Lufttröchnen ist wie das Effektivste. Weil wenn man es nass hat oder nass putzt hat und dann einfach wieder die Windeln anlegt, ist immer so ein feuchtes Milieu. Und das ist einfach viel höher, ja. Oder die Chance ist viel höher, ja, dass das Baby am Fülle wund wird.
Ja. Und was macht man denn? Also angenommen, ich merke, es ist wickelt, es ist dort wund. Was ist so das beste Vorgehen?
Auch da finde ich wichtig zu wissen, das ist in den meisten Fällen normal am Anfang. Also normal. Es ist nicht die Normalität, dass es viel wund ist, aber es kann mal sein, dass es viel wund wird in den ersten Tagen oder ersten Wochen, weil auch da einfach ein Fülle sich die Windeln nicht gewöhnt. Und es braucht wie Zeit, um sich daran zu gewöhnen und eben das nachtröchnen. Nochmal zu erwähnen, das ist wirklich, wirklich so wichtig und vielfach haben wir das Gefühl, ja, nachtröchnen, es ist jetzt nicht so viel dabei. Aber das kann wirklich Unterschied machen. Gerade wenn wir in Bezug auf die Pflegeprodukte gehen, die man brauchen kann. Meistens ist Lufttrocknen das, so das Mittel Nummer eins. Und das nützt schon allein so viel. Ich sage meistens zuerst einmal, hey, lasst mal ein paar Minuten Windel frei lassen oder lasst sie mal einfach auf einer Wickelunterlage oder auf einem Tüchlein, gerade wenn es wärmer wird von der Temperatur, lasst sie einfach mal ein bisschen strampeln. Die Wundenfüttchen gehen fast im Nu weg, ohne dass man eigentlich etwas wirklich macht. Und wenn, gibt es mittlerweile Windelcreme. Was ich aber auch sehr hilfreich finde, ist, jetzt mehr wieder auf die Alternativschiene gehen, mit zum Beispiel Heilwolle oder Heilerde.
Okay.
Für die, die das noch nicht kennen, das ist wirklich so eine Wolle, so eine Zupfwolle, so ein Strang, den man anzupfen kann. Das kann man einfach in die Windeln hineinlegen.
Ah, spannend. Okay.
Wie so eine Wattebausch, sage ich. Und das kannst du in die Windeln hineinlegen. Da gibt es auch diverse Marken, die das mittlerweile schon anbieten. Oder Heilerde, das ist wirklich so ein bisschen Erdenpulver, wo man wie ein Puder brauchen kann. Oder man kann es mit ein bisschen Wasser anmischen und aufs Füttli auftragen. Es ist von der Allergie her viel verträglicher. Also gerade bei so Cremen weiss man gleich nie, ist es gleich schon zu aggressiv für das Füttli, ja, oder klar. Nein. Dann lieber mal so etwas brauchen. Ich habe zum Beispiel das auch immer in meiner Hebammentasche und ich sage nie den Eltern vorgängig, ihr müsst das alles schon kaufen. Wir schauen in die Situation, was es braucht. Ihr könnt es mal ausprobieren und wenn ihr findet, hey, mal das passt oder das sagt uns zu, dann könnt ihr es noch kaufen. Aber man muss das nicht alles schon, man muss nicht jegliche Produkte am Anfang schon in Bezug auf die Windelpflege kaufen, weil es gibt auch da viele verschiedene. Vielfach ist auch noch so ein Thema die Zinksalben, wo man auch noch so ein bisschen hört.
Genau, genau.
Dort finde ich, wie wichtig, die geben eine richtige Schicht, also für die kennen, das gibt eine richtige Schicht drauf. Und der Körper zieht das nicht ein. Dort im Mass brauchen und wirklich nur, wenn es indiziert ist. Also ich würde nie einfach präventiv schon bei jedem Wickeln mal ein bisschen Creme drauf tun, sondern wirklich nur, wenn es braucht und zurückhaltend sein. Aber es gibt wirklich Windelcreme, die wirklich auch mal hilfreich sein können. Also das kann gut mal sein, dass man eine Creme brauchen kann. Aber auch da, es gibt vielfach bei allen Pflegeprodukten, man kommt mittlerweile so viele Müsterchen über und da noch etwas und dort ist noch etwas in einer Mama-Box oder Baby-Box oder wo auch immer. Probiert mal die Müsterchen zuerst aus, bevor ihr Taubenweiss von Creme kauft und dann merkt ihr, ich brauche die gar nicht.
Genau, man braucht ja eigentlich immer viel weniger, als man
voll
denkt.
Absolut, absolut. Lieber wirklich weniger ist mehr, auch da. Aber eine Windelcreme kann gut einmal Sinn machen, aber auch da würde ich wie so auf die Allergierisiken gar nicht zu viel mal bei dieser Marke oder bei diesem Produkt bleiben, nicht ständig wechseln, weil das einfach auch wieder viele Irritationen sind für die Haut.
Und hast du noch weitere so Hebammen-Insider-Tipps für entspannt zwickeln?
Hey, auch da wieder alles griffbereit machen, das habe ich vorhin schon gesagt. Das ist, finde ich, überall einfach wichtig. Und am Anfang hat man gewusst, kann ich jetzt alles? Dann läuft man vielleicht gleich noch mal einmal, zweimal. Aber man macht wirklich so viel, beim Babybad auch. Das sind Sachen, die man immer wieder macht und irgendwann weiss man, was man braucht. Griffbereit haben, selber Ruhe ausstrahlen. Man kommt rein. Gerade Eltern, die das Gefühl haben, oh nein, wickeln, wie mache ich das und so? Das kommt. Man macht das viel, man tut viel wickeln. Man kommt rein, man kommt in die Routine. Und darum finde ich es aber auch gerade eben wieder nochmal doppelt wichtig, dass man dort so ein bisschen auch als Eltern Ruhe ausstrahlt. Weil man macht das so viel. Wenn das jedes Mal so ein Stressfaktor ist, dann also, das summiert sich. Und irgendwann hat man selber schon das Grauen vor dem Wickeln und das Kind ist wie gestresst. Dass man so ein bisschen wirklich als Ritual, als schöne Zeit gestaltet und mehr eben nicht einfach nur das Kind anleitet und wickelt, sondern das Nutzen und in Kontakt zu treten, das finde ich wie mega wichtig, dass man das Kind dort abholt. Weniger eben Pflegeprodukte, viel windelfrei lassen, mal immer wieder die Haut Luft trocknen und auch da eben weniger ist mehr. Also wirklich, lasst euch Zeit, weniger den Stressfaktor haben von, ich muss alle zwei Stunden wickeln. mit dem Baby gehen, wenn es braucht, auf das Baby, Signal vom Baby hören und weniger auf, finde ich es jetzt selber gerade mega unangenehm, schaut, wie es euch dem Baby geht und dort, wie es ein bisschen mitgeht. Und da finde ich wie auch noch wichtig, wo du schon gesagt hast, hey, wie kann die Panne passieren? Das passiert, früher oder später. Und auch das mit Humor nehmen, das passiert. Man kann alles wieder waschen und der Kind ist wie gleich und lieber darüber lachen, anstatt sich in diesen Situationen zu stressen.
Ja, das ist so, das hast du auch gerade erwähnt. So eine Anekdote hat wahrscheinlich definitiv jeder oder jede.
Absolut. Oder mehrfach sogar. Also ich höre Stories aus dem Wochenbett, wo irgendwie drei Windeln einmal durchbraucht, dann lassen wir lieber das Kind einfach mal auf der Unterlage und dann können wir uns die Windeln sparen. Oder du musst das Baby dreimal wieder anlegen. Es passiert nicht jeden Tag, aber wenn es mal passiert, meine Güte.
Dann ist es halt so. Und eben, wir können wirklich da ein bisschen Panik rausnehmen, es wirklich wird weniger. Absolut. Ich merke zwar nicht, dass es weniger wird, aber es wird weniger.
Es ist weniger. Es wird weniger. Es wird auch nicht einfacher. Für die das Gefühl haben, später wird es einfacher. Es ist meistens so, wenn die Kinder grösser werden, ist es noch schwieriger. Wenn man das Gefühl hat, bei den Babys und dann irgendwann später wird es einfach nicht unbedingt. Also das Baby geht eigentlich in der Tendenz noch relativ gut zum Wickeln.
Ja, aber es hat doch eher noch ein bisschen ruhiger da liegt.
Absolut. Genau. Weniger aktiv ist.
Genau. Liebe Fabienne, vielen lieben Dank für die spannenden Inputs. Hast du noch Ergänzungen zum Thema Babypflege? Etwas, was jetzt noch dringend loswerden willst oder noch irgendeinen Tipp mit auf den Weg?
Hey, nein. Grundsätzlich wirklich so ein bisschen nochmal zum Zusammenfassen. Weniger ist mehr. Was auch wichtig ist, nicht zu fest auf Empfehlungen hören von rundum. Es kann sein, dass ein Produkt bei jemandem super geklappt hat, aber bei einem selber nicht. Das ist so individuell. Lieber mal ein Müsterli ausprobieren. Es braucht nicht so viel am Anfang und man kommt in der Regel auch noch vieles geschenkt über. Ein bisschen reduzieren von Pflegeprodukten. Weil eigentlich der Körper macht vieles allein. Es braucht vielfach gar nicht viel als ein bisschen beim Natürlichen, beim Wasser, beim Öl. Und viel mehr braucht es wirklich nicht. Also es ist nicht so eine Sache meistens.
Wenn auch du noch Fragen hast zum Thema Babypflege, dann stell sie doch in unserer Community. Ich bin mir sicher, dass da ganz viele Eltern auch noch Tipps und Tricks auf Lager haben oder auch ihre Erfahrungen teilen können. Weitere spannende Artikel rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternsein findest du auch in unserer BIM-Bubble.